Herzlich willkommen zum Gesundheitszone-Podcast mit den Kinderärztinnen Katrin und Jessica. Wir sprechen circa einmal pro Woche über die Herausforderungen des Gesundheitswesens und was das für unseren Beruf bedeutet. Heute ist die langjährige MFA bzw. Arzthelferin, wie sie lieber genannt werden möchte, Sabrina Krenz bei uns zu Gast. Mit ihr besprechen wir unter anderem folgende Themen: die aktuellen Herausforderungen und Veränderungen in ihrem Job im Vergleich zu früheren Zeiten. Außerdem sprechen wir über den unterschiedlichen Alltag in der Hausarzt- versus Kinderarztpraxis. Und am Schluss gibt es noch ein paar Tipps für zukünftige MFAs und Sabrina zählt die vielen positiven Aspekte ihres Berufes auf. Besonders spannend und inspirierend dabei fand ich, wie sich der Berufsalltag im Verlauf der Zeit verändert hat und vor allem, was dazu geführt hat. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast den Beruf der MFA etwas persönlicher dargestellt haben und ein paar spannende Einblicke aus Sabrinas Alltag herstellen konnten. Viel Spaß beim Podcast! Herzlich willkommen zu unserem Gesundheitszone-Podcast. Heute haben wir mal wieder einen Gast, und zwar Sabrina Krenz. Das ist eine MFA, mit der ich selber auch in unserer Praxis zusammengearbeitet habe, die schon wirklich seit langen Jahren MFA ist, erst in Kinderarztpraxen, mittlerweile beim Allgemeinarzt, leider. Also ich hätte sie gern noch in unserer Praxis. Und ja, Sabrina, stell dich doch mal vor und beginn einfach mal zu erzählen und wir stellen dann hoffentlich spannende Fragen dazu.
Hallo, mein Name ist Sabrina. Ich bin eine Arzthelferin. Jetzt nennt man sie ja medizinische Fachangestellte, aber ich habe tatsächlich noch den Arzthelferinbrief und ich mache das Ganze jetzt, welches Jahr haben wir jetzt? 22 Jahre?
Krass.
23 Jahre also voll. Und die Lehre ist jetzt nicht mit einberechnet. Also doch, schon eine ganze Weile. Hab viel erlebt. Schweine, Grippe, Rinderwahn, Geflügelgeschichten, Corona. Was haben wir denn noch für schöne Krankheiten gehabt? Wenn das durchs Radio ging, hatten wir jedes Mal sehr viel zu tun. vorher gelernt habe ich tatsächlich auf einer Landarztpraxis. Das war sehr schön. Dann habe ich beim Kinderarzt fast 20 Jahre, es waren 19,5, gearbeitet und dann einen kleinen Umweg gemacht, weil ich dachte, ich muss mal nichts mit Menschen machen. Da habe ich in einer IT-Firma gearbeitet, die aber auch mit Arztpraxen zu tun hat. Und dann bin ich aber relativ schnell, habe ich festgestellt, ich vermisse die Patienten. Man konnte sich das zu dem Zeitpunkt, konnte ich mir das nicht vorstellen, dass ich Patienten vermisse, aber dann kam es doch wieder, dass ich wieder die Patienten sehen wollte und jetzt arbeite ich beim Allgemeinmediziner. Ja, und das ist natürlich was ganz anderes als beim Kinderarzt und darüber können wir uns bestimmt gut unterhalten.
Ja, dann herzlich willkommen auch von mir, das finde ich ganz toll, ich freue mich. Ganz kurz einmal so einen kleinen Einwurf und zwar, du hast gerade gesagt Arzthelferin. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich das mal sage, mir rutscht das tatsächlich manchmal einfach so raus, dass da viele sich immer so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Wie siehst du das? Weil sie das ja eigentlich im Prinzip meinen, dann nicht sind im Prinzip jetzt mit
also
ihrer Ausbildung.
Die wirklich Arzthelferin noch sind, die den Brief haben oder also die ich kenne und sagen, ich bin Arzthelferin, die stehen da auch zu, weil wir gerne den Ärzten Hilfestellung geben. Oder das ist auch eine, also damit identifiziere ich mich auch. Ich helfe den Ärzten und das nicht nur den Arzt, sondern ich helfe ja auch den Patienten. Das mit der MFA kam ja damals, weil Arzthelferin tatsächlich so ein negativ belastetes Wort war, weil, wie auch immer, das waren ja immer die Frauen, die Nagelfeile am Tresen sitzen und die Patienten abwehren, Kaffee trinken. So war das damals, dass man gedacht hatte, so wären die. Und dass da natürlich ganz viel hinten noch dranhängt, das haben die Patienten meistens nicht gesehen. Ich kann mich nicht dran erinnern, irgendwie Maniküre mal irgendwann Zeit dafür gehabt zu haben.
Lustig.
Wenn ich mal einen Schluck Tee getrunken habe, dann hatte ich mal Glück. Oder jetzt so, ne? Also man hat meistens so viel zu tun, dass man dazu gar nicht kommt. Genau. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Früher hatte man vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit, aber jetzt finde ich die Arbeitsbelastung doch höher. Genau.
Ja.
Aber ich bin Arzthelferin.
Okay. Und du hast gesagt, du hast auch in der Kinderarztpraxis gearbeitet. Das wäre natürlich so das Thema, was für uns wahrscheinlich erstmal spannend ist, oder Katrin?
Ja.
Da wir ja beide auch in der Kinderarztpraxis tätig sind. Kannst du denn da mal so ganz kurz beschreiben, wo du denkst, wie die Arbeitsbelastung sich da über die Jahre verändert hat? Wie du das empfunden hast? Und
die Anspruchshaltung der Eltern ist enorm hoch geworden. Mhm. Und auch, dass man dann im Medizinischen mit reinredet. Also, weil Dr. Google ja irgendwas anderes empfiehlt. Da hat man ganz, ganz, ganz viel Redebedarf. Ich fand auch immer, dass die Eltern sehr, sehr schnell mit den Anprangern sind, also jetzt geworden sind. Früher war das nicht so. Da war das, was der Arzt gesagt hatte, Gesetz und es wurde so gemacht und dann war gut. Also der Arzt hatte auch noch einen höheren Stellenwert. Ne? Das war so Polizist, Arzt und so weiter. Das waren immer so Sachen, wo man gesagt hat, okay, wenn die was sagen, dann stimmt das schon. Und das hat sich ja jetzt doch wirklich gewandelt im Laufe der Jahre.
Das ist spannend, weil den Punkt, den hatte ich noch nie so im Kopf und ich finde den richtig gut. Also ich habe eher so immer gedacht, es wird halt mehr an Formularen, geht um Datenschutz, es kommt die IT und so weiter. Es gibt immer mehr Vorschriften, die man einhalten muss. Aber den Punkt habe ich noch nie im Kopf gehabt und ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich früher in der Klinik war. Aber das finde ich super, ja. Einwand oder interessant, auch mal darüber nachzudenken, was eben auch nicht nur, sage ich mal, die Regeln, die man so bekommt und die ganze IT, sondern eben auch, wie sich, ich sage jetzt mal vielleicht, das Patientengut verändert hat und es damit auch aufwendiger wird und eben auch doch auch als mehr Arbeitsbelastung gesehen wird. Mhm. Vielleicht, wie du jetzt früher beim Kinderarzt gearbeitet hast, was hast du da jetzt, wie war da so ein klassischer Arbeitstag, erinnerst du dich noch? Also gab es viele Pausen oder genau, das würde mich mal interessieren.
Also in der Kinderarztpraxis gab es nicht so viele Pausen. Wir haben zwar immer mal kurz Smalltalk hinten gemacht und also wir haben ja in der Praxis so den Anmeldungsbereich und dann gab es da hinten der Bereich, wo man zwischen den Räumen hin und her gehen konnte und da steht schon, oder ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist bei euch.
Ja, ist noch so.
Da stand immer ein Tablett mit Getränken, welches vor der Sprechstunde vorbereitet wurde, damit man mal einen Schluck Tee trinken kann, weil man ja doch recht viel redet, dass man dann mal schnell was trinken kann. Und da sind wir dann manchmal schnell ins Gespräch gekommen oder auch mal langsam. Denn mein erster Kinderarztchef, der war sehr entspannt und sehr ruhig und sehr gesettelt. Da musste schon was kommen, um ihn aus der Ruhe zu bringen. Und dann wurde hinten sich auch unterhalten, auch über Privates. Und das war sehr familiär. Und und das war auch in der Sprechstunde so. Es war immer sehr familiär. Es wurde viel geredet mit den Patienten übers Private, gar nicht mal übers Medizinische. Das war manchmal das, was aufgehalten hat in der Sprechstunde, weil so viel übers Private gesprochen wurde. Und jetzt ist es doch sehr, ja, das hat sich gewandelt und das ist.
Und was war so deine Hauptaufgabe da bei dem Kinderarzt? Was hast du alles gemacht?
Also das hat sich nicht viel verändert. Das ist viel war die Untersuchung bei den Kindern mit Messen, Wiegen und so weiter, Sehtests machen. Das ist über die Jahre gleich geblieben, die Anmeldung. Und ich war ja sofort erste Kraft, als ich dort anfing in der Praxis, also weil da war nicht viel Personal, brauchte man auch nicht. Dann bin ich mit dem Arzt auch mit reingegangen und habe auch mit die Akten geführt. Papierakten.
Ja.
Stimmt, es wurde nur am PC abgerechnet und Diagnosen verschlüsselt und Rezepte ausgedruckt oder Überweisung oder so. Damals noch mit einem Nadeldrucker.
Krass, ne?
Das war eigentlich, da hat sich nicht so viel verändert. Was jetzt ja sich verändert hat, ist ja so ein bisschen, dass man jetzt mehr IT-Wissen mitbringen könnte. Also ich, in meiner Praxis bin ich die Einzige, die da jetzt so mehr IT, also ich bin auch mit einer sehr junge Arzthelferin immer noch in der Praxis, wo ich bin. Also und deswegen bin ich immer diejenige, die immer guckt, was kommt Neues, worauf muss ich die alle jetzt hier vorbereiten und wie stelle ich das jetzt hier ein, dass das möglichst leicht geht. Beispiel, wir hatten jetzt das E-Rezept ich habe dann schon eine sehr gute Anleitung gemacht, wie man die ausstellt, wie man sie wieder rauslöscht aus dem System wie das überhaupt alles funktioniert. Das habe ich eine Anleitung für alle in der Praxis erstellt, sodass das Ausstellen sehr leicht ging für uns und wir sind gut durchgekommen und die Ärztinnen waren so glücklich, dass das so ohne Probleme losging. Wir haben eine Anfangsphase gemacht, dass wir so ab Mitte Dezember hatten wir schon angefangen umzustellen, dass wir eine Probephase haben, dass wir nicht am 1.1. dann davor stehen. Und das ist neu geworden, ne? Das ist dieser IT-Bereich, die Vorbereitung für die Kollegen und so weiter, das ist jetzt neu.
Und in dem Moment, wo du jetzt diese Aufgaben übernimmst für IT, meinetwegen gibt es ja auch noch mehrere Sachen, kann es sein oder ist es gefühlt auch so, dass man in dem Moment natürlich dem Arzt nicht so viel helfen kann? Also man hilft ihm schon, aber natürlich nicht am Patienten. Und wenn man jetzt nochmal auf den Kinderarzt zurückgeht, dass da einfach so viel zusätzliche Aufgaben sind, dass es quasi schwerer wird, auch noch den Arzt zu begleiten und das andere alles, also dass sich das so summiert, dass man eigentlich das Pensum kaum schafft, beziehungsweise im Endeffekt dann weniger Patienten am Tag sieht, weil so viel andere Dinge dabei sind oder die Patienten halt viel kürzer sieht und eben gar nicht über das Private spricht und einfach kurz angebunden sein muss.
Tatsächlich haben wir das ja in der Kinderarztpraxis eher gehabt, dass der Patient vorging und das andere hinten ran. Das bedeutet, dass man Überstunden im Nachhinein hinten raus macht, weil man sich dann um die Probleme kümmert, die da angefallen sind oder behoben werden müssen. Genau. Das war für mich manchmal schon anstrengend, ne? Dieses hinten rausarbeiten, weil die Kinder sind nun mal krank und dem wird zu helfen. Und du hast ja auch dieses immer im Kopf, das muss laufen. Ne? Das ist das A und O, das ist dein Geld, das ist so weiter und das andere geht hinten ran.
Naja, ich sag mal, der Arzt-Patienten-Kontakt ist in dem Moment ja das, was halt in der Praxis dann das Geld reinbringt. Ne?
Genau.
Das ist halt das, was ja irgendwie im Vordergrund steht.
Absolute Stressfaktor war dann jetzt, also oder ist jetzt ja, lass mal was mit einem Connector sein. Ja. Dann kannst du nichts machen. Du kannst keine, also bei Erwachsenen jetzt keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung rausschicken. Du kannst keine Rezepte mehr ausstellen. Wir hatten jetzt neulich erst letzte Woche irgendwie so einen riesen Crash in ganz Deutschland gehabt. Apotheken waren auch betroffen. Und da kommst du nicht weiter. Ja. Das ist ein No-Go. Ich verstehe auch, also Entschuldigung, jetzt drifte ich ab, aber ich verstehe auch nicht, warum es nur einen Bereich gibt, warum gibt es keinen Notfallserver, wenn die Konnektoren abstürzen? Warum gibt's das nicht? Warum gibt es keinen Notfallplan für solche? Ja, dann stürzt halt ab. Dann funktionieren alle, das gesamte Gesundheitssystem quasi für einen Tag mal nicht. Also das kann doch nicht sein.
Nee, das ist nicht das so ist ganz zu Ende gedacht, ne?
Nee.
Und sag mal, mich würde noch interessieren, wenn du jetzt von der Kinderarztpraxis erzählst und deinen Aufgaben, wie ist denn das mit der Terminvergabe früher so gewesen, mit dem Telefon? Also das ist unsere große Baustelle. Die Eltern alle, ja, die sich beklagen, sagen, wir kommen bei euch nicht durch, wir können nicht anrufen. Wir haben jetzt schon auf Praxis-App ein bisschen umgestellt, dass man darüber Termine vergibt. Das ist so ein bisschen, wie war das früher?
Das haben sich Patienten nie beschwert, aber dazu muss man auch sagen, wir haben nie diese Warteschleifengeschichten gehabt in unserem Telefon. Wenn besetzt war, war besetzt. Dann ist es halt so. Wir haben ja damals sogar noch das Terminbuch gehabt und gar nicht im PC. Das bedeutet, man hatte auch manchmal Probleme, dass man einen Termin einfach mal nicht eingetragen hatte oder sonst was. Das war sehr chaotisch manchmal.
Telefon
sind die alle durchgekommen, Entschuldigung.
Ja, nee, und konnten die auch einfach so kommen? Also waren das auch noch viele, dass die einfach gekommen sind? Weil das ist ja heute so, dass man das spätestens seit Corona sagt, gut, es gibt eine Infektsprechstunde, es gibt eine Sprechstunde für gesunde Kinder, wo präventive Maßnahmen besprochen werden, Vorsorgen und so weiter. Und man ist ja völlig davon ab, dass man jetzt einfach da zum Arzt geht, sich da vorne hinstellt und dann sagen die, ja, setzen Sie sich mal ins Wartezimmer, dauert für ein bisschen, aber dann guckt der Doktor Sie an. Man wird zurückgeschickt mit einer Stunde Wartezeit, vielleicht auch am nächsten Tag. Es wird so ein bisschen eingeordnet, wie dringlich ist das? Das finde ich auch richtig, aber das würde mich interessieren, wie hat das früher funktioniert? Ich meine, standen da 10 Eltern hintereinander oder hat sich das selber reguliert?
Tatsächlich hatten wir wahnsinnig lange Wartezeiten.
Ja, okay.
Also wer das eine haben will, muss das andere lieben, ne? Also entweder man hat dann einen Termin und kommt relativ zügig dran, oder man hat halt diese Leute, die immer alle zwischendurch kommen und dann wartet man auch mal 3-4 Stunden. In der Hocheffektzeit haben die irre lange bei uns gewartet und es ließ sich einfach nicht ändern. Wie denn auch? Ich weiß nicht, wie wir es immer hingekriegt haben, dass wir irgendwie spätestens 7 mit allem fertig waren. Ich habe keine Ahnung, weil ich hatte ja auch nur einen Arzt. Also es war jetzt nicht, dass man 3, 4, 5, 6 Ärzte da noch oder irgendwie Angestellte, Weiterbildungsassistenten, das hatten wir alles nicht. Wir hatten nur einen Arzt.
Und gab es eine Mittagspause?
Immer. Immer, wenn sie auch kurz war manchmal, weil so viel los war. Aber wir hatten immer eine Mittagspause, immer. Und die Vorsorgen waren allerdings auch nicht so lang, also es wurde nicht so viel geplant. Wir hatten allerdings auch den Luxus noch. Wir hatten ja bei uns eine Pädagogin mit in der Praxis. Die hat den entwicklungstechnischen Teil gemacht und dann ging es zum Arzt rein und der hat nur noch die körperliche Untersuchung gemacht. Das bedeutet, und sie hat unheimlich gut dann die Kinder beurteilt für das, was man ja braucht. Ich weiß nicht, einige Ärzte arbeiten ja mit dem Denver-Test zusammen.
Ja, oder ETS,
Wird noch gemacht, ne? Weil es war damals so, das ist ja veraltet, man könnte auch mal was anderes machen. Aber ich finde den ja schon doch noch sehr gut, also aus Arzthelferin-Sicht. Und der war auch immer, um so eine Einschätzung zu haben, wie ist das Kind davor, ist das doch super. Das reicht doch aus für die Vorsorge. Wenn man weiter gucken will, kann man ja die Leute dann nochmal einbestellen. Genau. Oder dann weiterschicken, je nachdem, was los ist. Und die hat auch dort in Ruhe mit den Kindern diese Hörtests gemacht. Ich habe da ja auch erst gelernt, wie wichtig es ist, dann auf die Mimik und die Augen beim Kinder beim Hörtest zu achten, dann dadurch, dass sie da war. Die hat uns das beigebracht dann.
Das ist natürlich super wertvoll, wenn man so jemanden hat. So jemanden könnte man sich heutzutage irgendwie gar nicht mehr leisten, sage ich mal so. Aber es entzerrt natürlich, weil dann nicht irgendwie die MFAs oder Arzthelferinnen Sehtest, Hörtest und so weiter machen müssen und woanders dann wegfallen. Ne? Und wie war das zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand angerufen hat und der brauchte einen Termin für eine Vorsorge und es gab jetzt aber nur noch 2 Monate eigentlich Zeit. War das immer gut möglich? Weil ich sehe das halt jetzt, ist es irgendwie so, dass man denkt, okay, eigentlich so richtig gut Termine haben wir irgendwie in 5 bis 6 Monaten. Und das stresst natürlich auch alle, weil man immer irgendwo noch was reinquetschen muss und dem Ganzen gar nicht so gerecht wird. Und da denke ich auch, es gibt halt viel mehr Impfungen als früher. Also es kommt immer so on top, ne? Immer mehr Termine, immer mehr Sachen, die man auch in der Vorsorge leisten muss. Sei es noch eine Augenuntersuchung, dann braucht man noch ein Ophthalmoskop, also um die Augen zu spiegeln. Es kommt immer so, immer noch mehr dazu. Und man kann das irgendwie gar nicht mehr abbilden. Also ich glaube, mehr Geld verdient man nicht, das ist ein anderes Thema, aber oder auch kein anderes Thema, aber diese ganzen zusätzlichen Aufgaben, die gab es früher ja nicht. Und
nein, die gab es früher nicht. Das,
und Termine gab es dann auch, waren dann nicht so schwer zu finden, oder was heißt schwer zu finden, aber.
Also wir hatten ja für die Vorsorgen sowieso immer dann diese 20 Minuten bei der Pädagogin und dann 20 Minuten beim Arzt. Wir hatten aber auch, muss man wieder sehen, weniger Kinder damals.
Ja, okay.
Ne, das kommt ja noch hinzu. Also wir hatten bedeutend weniger Kinder.
Genau, und trotzdem hat dieser Arzt ja genug Geld verdient, ne? Weil wahrscheinlich weniger Personal, weniger Miete, Inflation, genau. Ne, Thema. Und das ist halt heutzutage gar nicht mehr zu schaffen. Man muss eigentlich viel mehr Kinder in einer Stunde durchschleusen, um die Kosten zu decken, weil man eben genauso viel verdient wie früher an einem Patientenkontakt. Ne?
Ja.
Das finde ich so ganz spannend, wie sich dadurch auch der Beruf der Arzthelferin/MFA verändert hat, weil immer mehr Druck ist, immer mehr. Und ja, das ist eigentlich schade, weil du redest so von Herzen, dass das so ein schöner Job ist, und das glaube ich auch. Und wenn man heutzutage aber anfängt, nehmen wir mal an, mit 16, 17 so einen Ausbildungsberuf anzufangen.
Ja.
Also wenn ich mir meine Tochter da sehen würde, die diesen Druck jeden Tag hat, ja, weiß ich auch nicht, ob ich ihr das wünschen würde, bin ich ganz ehrlich. Das ist schon viel.
Kinderarztpraxis ist total toll zum Lernen, weil man da so viel über Medizin lernt. Also würde ich jemandem jetzt nochmal sagen, wenn du Arzthelferin oder MFA lernen willst, dann geh zum Kinderarzt, weil da lernst du richtig schön viel.
Ja,
und du hast süße, niedliche Patienten, die sind wirklich schnuck. Du hast nicht ganz so viele Formulare wie bei Erwachsenen. Das ist schon mal schön. Also bei Erwachsenen hast du wirklich viel Papierkram. Das hast du bei den Kindern nicht. Aber beim Kinderarzt lernst du Medizin.
Okay.
Und was war jetzt so deine Entscheidung, dann auch die Kinderarztpraxis zu verlassen? Und würdest du sagen, du würdest da gerne nochmal zurückgehen? Oder bist du jetzt so ganz zufrieden in der allgemeinen Medizin?
Also ich brauchte damals eine Veränderung und mir waren tatsächlich, also die Eltern sind anstrengend geworden, wirklich anstrengend geworden. Was ich da diskutiert habe mit den Eltern, das ist unglaublich viel gewesen.
Hast du ein Beispiel dafür?
Nee, also jetzt über die Jahre habe ich, glaube ich, alles so ein bisschen ad acta gelegt. Aber es ist wirklich, also in meiner Erinnerung ist wirklich viel gewesen mit Wartezeit schon allein da. Mhm. Wenn die 5 Minuten da waren, war es schon zu lange. Also es ist, ich weiß nicht, woran das liegt, dass die Leute nicht mehr warten können. Und dass das dann alles schnell gehen muss. Und ich glaube auch, die Eltern haben unheimlichen Druck auch selber. Weil ja früher zum Beispiel war es ja auch noch anders. Die Mütter waren ja zu Hause. Die waren entspannt. Da war das Kind halt krank. Ist okay. Die sind nicht wegen jeden Schnupfen in die Praxis gerannt. Die brauchten keinen Krankmelder. Die sind halt zu Hause gewesen. Die wussten, wie es ist. Denn wenn das Kind halt eine Erkältung hat, dann bleibt es jetzt mal wieder da. Dann mache ich ein bisschen weniger im Haushalt. Das war wirklich so. Das ist ja dann erst im Laufe der Jahre so gewesen, dass die Mütter dann auch noch gearbeitet haben. Zuerst halbtags und jetzt sind die ja zum Teil auch volltags beschäftigt. Mhm. Und die haben einen unheimlichen Druck, dass die den irgendwo loslassen müssen. Besonders wenn das Kind krank ist. Man ist ja in Anspannung. Man will ja nicht fehlen. Das kann ich verstehen, aber das haben sie an uns oft ausgelassen. Und jetzt im Vergleich jetzt dazu, jetzt beim Allgemeinmediziner, ich bin so entspannt an der Anmeldung. Ja, manchmal diskutiert man auch noch, warum ist der Termin so spät oder warum warte ich jetzt länger? Aber das ist bedeutend seltener als beim Kinderarzt. Mhm. Diese Diskussion mit dem, wie lange warte ich, die hat mir am Tag, ich kann das gar nicht zählen, 5, 6 Mal, 7 Mal, das ging hier rein, da raus. Also
Ja, ist irgendwie spannend, ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde das auch manchmal so, dass Ungeduld da ist. Bei uns versuchen sie auch mal möglichst alles sofort zu machen, wo ich auch manchmal sage, nee, stopp mal kurz, das kann jetzt mal warten. Die Eltern werden ins Wartezimmer geschickt. Und dann ist es ja so die eigene Erfahrung, also kann ich nur sagen, wenn ich mal irgendwo bin, ja, warte ich Stunden. Ja, also ich war letztens in der Uniklinik zu einer Kontrolluntersuchung. Ich habe da 3 Stunden im Wartezimmer gesessen. Ich gehe mit meinen Kindern zum Orthopäden. Da wird sofort gesagt, sie können noch mal shoppen gehen. Da habe ich 3 Stunden gewartet. Und dann ist man selber immer irgendwo und denkt so, okay, ich finde, bei uns läuft das eigentlich gut. Ich glaube, bei uns hat noch nie jemand länger als eine Dreiviertelstunde gewartet. Und das sehr selten.
Ja.
Aber das stimmt natürlich. Der Druck ist dann bei den Eltern wahrscheinlich irgendwie höher.
Ja, und auch nochmal die Krankmeldung war auch, finde ich, auch ein spannendes Thema, dass man eben, wenn man jetzt selber Vollzeit arbeitet, der Mann Vollzeit arbeitet und dann eben auch darauf angewiesen ist, dass alles schnell wieder läuft, ne? Dann denkt man ja doch nochmal nach, oh Mensch, können wir nicht doch hier vielleicht doch jetzt schon Antibiotikum, Mensch, also in 2 Tagen habe ich einen ganz wichtigen Termin irgendwie vielleicht noch im Ausland und das schürt die Situation extrem, ne? Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer da irgendwie Schuld hat, aber letztlich merkt man diesen Druck und diese Belastung selber sehr. Also ich merke das auch, wenn man wirklich so, meistens im ersten Lebensjahr ist es noch eher entspannt. Klar, die Eltern machen sich Sorgen, auch zu Recht, wenn die Kinder klein sind und man weiß noch nicht genau, was kommt auf einen zu, auch beim ersten Kind. Aber die sind nicht so gestresst. Das kommt dann eigentlich später, wenn keiner mehr in Elternzeit ist, wenn man denkt, Mensch, irgendwie Kita und jetzt schicken sie mich schon wieder nach Hause und so. Und das ist wirklich, das ist ein super Punkt nochmal, dass dadurch auch die Arzt-Patienten-Kontakte halt so geschürt werden. Also dadurch sehen wir ja Kinder irgendwie, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 10 Mal im Quartal, ne? Und wenn die wirklich gekommen wären, weil sie nicht mehr weiter wissen und weil das Kind wirklich krank ist, wären sie vielleicht 1 Mal gekommen, vielleicht auch 2 Mal, manche Kinder auch öfter, aber dieser Druck, man braucht irgendeinen Schein und es muss schnell wieder losgehen, dann kommen die eben auch noch ein 3. Mal. Gibt es nicht doch einen Hustenstiller, damit wir irgendwie das hinkriegen? Und das ist schon, ja, ist irgendwie, fühlt sich falsch an, ne?
Ja,
so,
ja.
Ich habe da jetzt auch keine Lösung für. Ich finde, es ist einen guten Aspekt, auch dieser Druck, der dann da vorne in der Anmeldung entsteht. Mhm. Ne? Das erlebe ich auch oft. Mhm. Und wenn man als Arzt dann nach vorne geht, ist es schon manchmal noch so, dann ist ein bisschen mehr Ruhe. Aber wie da manchmal auch unsere Auszubildenden angegangen werden. Mhm. Und man hat halt keine Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen. Man sitzt da und guckt demjenigen ja in die Augen. Man sitzt nicht am Telefon, man chattet nicht. Das ist schon ein Job, wo man wirklich immer so, ja, vis-à-vis, man kann sich da jetzt nicht irgendwie groß entspannen zwischendrin. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema. Kann sich nicht mal eben Kaffee machen und irgendwie 10 Minuten mal sagen, müsste man wahrscheinlich, aber ja, schafft man nicht. Ne?
Ja. Also da wird einem schon in der Lehre, zumindest war es früher so, wurde einem ein bisschen so diese Situation beigebracht, ne, dass man damit ein bisschen umgehen lernt. Aber wenn man erstmal in der Situation ist, 1 Mal kann man sie vielleicht nochmal wegstecken. 2 Mal denkt man so, wow, war schon krass. Aber dann ist man durch mit dem Thema.
Ja, und ich glaube, das ist ein großes Thema, weil ich tatsächlich gesehen habe letztens im letzten Ärztekammerblatt, es gibt ja mittlerweile Fortbildung, ja, für die MFAs, Gewaltprävention in den Arztpraxen. Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, also wir sind ja noch im Stadtteil, wo es ganz glimpflich zugeht, ja. Also in Stadtteilen, da werden die MFAs ja wirklich dann auch, ja, angegangen, wenn da der Vater unzufrieden ist. Das ist ja wirklich ein riesen Gesellschaftsthema, muss man dann ja auch irgendwie sagen.
Ja,
tatsächlich.
Ja, und war auch, also wir hatten ja auch mal eine Situation, die echt haarig war.
Hm. Erzähl ruhig. Ja.
Wir hatten einen Vater, wo das Kind gefiebert hatte, aber das war jetzt wieder gesund. Also das war jetzt so, dass der nur zur Kontrolle kommen sollte, hatte seinen Termin morgens nicht eingehalten. Ist dann, weil wir in unserer Mittagspause, wir haben in Mittagspause die Tür aufgelassen, weil wir manchmal dort die Vorsorgen gemacht haben, die wir ja sonst im Laufe des Tages nicht alle reingekriegt haben. Und da war der dann da und wollte dann selbstverständlich drankommen. Mhm. Und ich betone, das Kind war wieder gesund. Dann habe ich ihm versucht klarzumachen, es gab auch noch ein kulturelles Problem, ein Verständigungsproblem. Und ich bin dann um den Tresen herumgegangen, um mir das Kind nochmal anzuschauen, weil es auf dem Boden im Maxi-Cosi stand. Mhm. Und dann grinste mich dieses oder lächelte mich dieses Kind an und sah alles andere aus, als wenn es krank ist und Fieber hat. Und ich sagte, dem Kind geht's ja soweit gut. Und das wollte der Vater nicht hören, weil ich wollte ihm eigentlich nur klar machen, dann kann er auch später kommen.
Mhm.
So, und das hatte ich ihm mehrfach gesagt, dass es jetzt nicht geht, er soll später kommen. Naja, und dann hatte der Vater gemeint, dass ich ihm gesagt hätte, das Kind wäre ja wieder gut. Und er war total unglücklich darüber und wollte mich tatsächlich schlagen. Und ja, ich konnte mich noch ducken. Seine Frau erschrak auch, die war mit dabei. Und ja, und dann kamst du nach vorne.
Ja. Und dann habt ihr die Polizei gerufen?
Wir waren ganz knapp davor, weil der Vater wäre auch damit einverstanden, weil er wollte die Polizei rufen. Das war mir ganz komisch gewesen. Das war eine ganz, 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 ganz merkwürdige Situation. Mhm. Und wenn man die auch nicht greifen kann und nicht weiß, in welche Richtung das jetzt geht, dann ja, ist das schon schwierig.
Genau, und dann ist man halt in der Kinderarztpraxis, ne? Ja. Wenn man sowas erzählt, dann denken alle, man arbeitet sonst wo.
Und sag mal, darf ich nochmal fragen, wie ist denn mit dem Thema Abrechnung? Also da ist ja auch so ein großes Thema. Ist das das, was du von der Pike auf gelernt hast? Oder musst du dir das selber beibringen? Wie?
Das kriegt man gelernt als Ersthelfer.
Ja, ja,
das
genau.
Das ist in der Schule und dann mit dabei. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, wie man was, wo, wie. Da wird auch ein ganz großer Fokus dann noch auf die Privatabrechnung auch noch gelegt, wo ich immer denke, Kassenabrechnung, okay, da gibt's nicht so viele Ziffern, cut mal schnell durch. ja, und dann ist mir ja aufgefallen, damals in der Kinderarztpraxis, die verstecken ja gerne Ziffern, ne? Dann gibt's da irgendwie so eine Ziffer und man denkt so, hups, dich gibt's noch, können wir dich auch abrechnen? Ruft man bei der KV an und fragt mal, geht das eigentlich, können wir das? ja, Abrechnung ist ein schwieriges Thema, weil die das ja in diesen Ziffern haben und irgendwo in dem EBM, der über die Laufe der Jahre sehr unübersichtlich geworden ist. Früher war der bedeutend übersichtlich. Einmal die GOR aufschlagen, dann weiß man, wie der EBM früher war.
Mhm. EBM, genau, Abkürzung ist, welche, weiß ich ja auch nicht, drüber
also
fragen. Also
GOR ist ja Gebührenordnung für Ärzte.
Letztlich genau, Messung. Letztlich ist es der Katalog, wo man die Ziffern sich anschaut und da gibt es dann Punkte für und auch dann letztlich das Geld, nur so für die Hörer, die das irgendwie noch nie gehört haben.
Genau. Ja, und das ist das für die Kassenpatienten, die Abrechnungsziffern.
Ja.
Und da kriegt man ja nicht irgendwie sowas wie, ich habe das und das gemacht und ich kriege das und das Geld dafür, sondern man hat ja irgendwie eine kryptische Ziffer aus 5, also genau. Und dann steht dann immer, du darfst das aber nicht neben abrechnen.
Ja, genau.
Oder du darfst das nur, wenn du der und der Arzt bist, mit der und der Zulassung. Und das kann man ja in einigen Geräten ja ganz toll, in einigen Programmen, Arztprogrammen ganz toll mit einpflegen lassen. Und in einigen Ziffern, DMP ist ja auch so ein schönes, dieses Disease Management Programm, da sind ja oft jetzt zum Beispiel bei Erwachsenen, also bei Hausärzten, gibt es jetzt dieses Osteoporose Disease Management Programm. Das Schöne ist aber, google mal, welche, also kann man auf der Seite von der KV auch sehen, welche Programme, Arztprogramme überhaupt diese Ziffern schon eingepflegt haben in ihre Programme, beziehungsweise wann sie überlegen, diese Ziffer mit einzuplanen.
Mhm.
Und es ist ein Bruchteil. Es sind vielleicht 2, 3 Arztprogramme von all denen, die existieren. Also ja, unseres hat's nicht.
Und da macht ihr diese Leistung, also Osteoporose, da geht's so um Knöchenbrüchigkeit im Alter, dann erbringt ihr Leistungen, die ihr dann privat abrechnet,
nee,
gar nicht abrechnet?
Nee, wir müssen das, also normalerweise ist es dann so, dass man dann dem Programm muss man jetzt also sagen, die und die Ziffer gibt es.
Ah, okay.
Die bringt dann das und das Geld.
Ja.
Und dann muss man also selber auch nochmal wieder als Arzt oder als Arzthelferin das selber wieder in diesem Programm einpflegen, was eigentlich ja Aufgabe der Programmhersteller meines Erachtens wäre, aber sie tun es halt nicht. Dann gibt es dafür nicht die Formulare oder die Möglichkeit in den Programmen die Sachen da schon einzufliegen. Das heißt, ich muss jetzt auf die Plattform gehen, um das dann auf dieser Plattform einzutragen, wo man das dann da hinschicken soll. Die haben da also so einen Bereich. Aber das ist dann kann ich also dann wieder einen Zettel in mein Programm einpflegen, dass wir das auch wirklich gemacht haben und dass ich das und das angegeben habe. Das soll man ja dann alle vierte Jahre beziehungsweise alle halbe Jahre machen. Du kriegst schon Geld für die Einschreibung oder für dieses Fortführen dieses Programmes.
Weißt du, wie viel oder
nicht unbedingt?
Leider nicht.
Macht nichts. Das weiß ich leider nicht. Ich weiß nur die Ziffer.
Ne? Ich glaube, das ist nicht viel. Das sind irgendwie 30 Euro oder sowas. Also
Und
ich
für diesen Arbeitsaufwand, man hat ja dann Ja. Das mit den Patienten, man muss das alles machen, man muss den regelmäßig einbestellen, man muss beobachten, ob er wirklich kommt oder nicht kommt. Denn muss man das jetzt auf so einem Umwege in die, auf die Datenstelle hinschicken und dann muss man diese Ziffern im Grunde genommen selber wissen, dass es die gibt und eintragen.
Ja, und dann musst du ja noch darauf achten, das haben wir jetzt gehabt, einen Regress bekommen, weil wir einen DMP-Patienten hatten, der dann nicht
regelmäßig bekommt. DMP ist Asthma-Programm.
Ja, Asthma, ne? Genau. Asthma gibt es für viele Sachen. Die müssen dann ja auch immer kommen. Wenn die dann ein Quartal mal nicht gekommen sind, dann fliegen sie ja raus.
Ja, aber da kriegen wir normalerweise also von denen regelmäßig Bescheid in Form von, den Krankenkassen. Die und die Patienten waren jetzt nicht mehr da, die müsst ihr neu einschreiben.
Ah, okay, ja, gut, das ist bei uns nicht so.
Das ist dann schon sehr nett. Mhm. Außerdem können wir ja an unserem Programm, also wenn das dann wirklich richtig gut funktioniert und das Programm so eingepflegt ist, dann sagt unser Programm eigentlich auch, der war letztes Quartal nicht mehr da, schreib ihn nochmal wieder ein. Mhm. Und das macht er halt bei dem Osteoporose nicht und das finde ich schade. Mhm. Also es muss nicht sein, weil das ist ja jetzt nicht irgendwie was sie gesagt haben, kommt nächste Woche. Mhm. Nein, das gibt's schon länger.
Mhm. Und da ist man auch wieder, also als wir von früher gesprochen haben, da ging es mehr um den Patienten und jetzt geht es halt auch super viel um dieses, um das Programm, um die Ziffern, um die Abstände, wann müssen sie kommen, wann muss ich die Patienten sehen. Manchmal fragt man sich da auch nach der Sinnhaftigkeit. Es wird halt so vorgegeben, ne? Und da muss man ja auch immer, sage ich mal, up to date sein. Also es gibt ja ständig Änderungen. Und ich sag mal, wie ist das da jetzt so in der Allgemeinarztpraxis? Musst du dich da selber immer auf dem Laufenden halten? Es gibt ja Newsletter von der KV, also Kassenärztlichen Vereinigung. Erklären euch die Ärzte einmal die Woche, Mensch, das und das und das und das ist neu? Oder gibt es eine Praxismanagerin?
Also sowohl als auch.
Okay.
Sowohl als auch. Ja, wir haben eine erste Kraft und die ist im ständigen Kontakt mit den Ärzten und wenn da mal ganz wichtige neue Sachen kommen, dann gibt sie uns das weiter oder die Ärzte direkt an uns. Ich bin ja jemand, die gerne Impfung verfolgt und hatte dann auch gleich die RSV-Impfung für die Erwachsenen auch schon im Blick gehabt oder habe sie immer noch im Blick, weil sie wird ja jetzt noch nicht von den Kassen so richtig übernommen, sondern nur auf dem Erstattungswege. Das kommt bei unseren Patienten nicht ganz so in Frage. Aber und da müssen wir halt auch einen Blick drauf haben dann, genau, oder haben einen Blick drauf. Irgendwann kommt ja der Newsletter mit, wird übernommen.
Und wie seid ihr da in der Praxis aufgestellt? Also ich meine, macht denn jeder alles oder also muss jeder alles können oder wie seid ihr verteilt mit euren Aufgaben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wir haben eine Kraft, die fast nur im Labor ist, aber die kann auch dann nichts anderes. Die anderen Helferinnen.
Was macht die da dann die ganze Zeit?
Blutabnahmen.
Den ganzen Tag?
Zwei Tage, zwei Vormittage.
Aha, okay.
Genau, weil also es geht nicht anders bei ihr, genau. Und dann ist auch okay. Das ist, finde ich, vollkommen toll, dass man das jemanden anbieten kann, der jetzt da ein bisschen noch arbeiten möchte, aber nicht voll als Arzthelferin das alles machen möchte. Das finde ich super. Das wäre auch mein Träumchen, wenn ich irgendwann sage, ich habe Rheuma oder irgendwelche chronischen Schmerzen oder sowas dergleichen. Ja. Ich kann nur das. Ja. Könnt ihr mich dafür einstellen? Mhm. Das ist doch toll.
Ja, super.
Also eigentlich, wenn das eine Praxis ermöglichen kann.
Ja.
So, und wir haben uns aufgeteilt und das finde ich richtig toll, dass nicht eine alles machen muss. Also die eine kümmert sich, ich bin die für Hygiene.
auch ein gutes Thema.
Ja.
Und dann gibt es jemanden für die Arbeitssicherheit. Dann gibt es die unsere erste Kraft für Abrechnung und so weiter. Mhm. Die macht die Privatabrechnung und so weiter und so fort. Dann gibt es die für die Bestellungen. Mhm. Ne, weil man ja auch den Bestand als Helferin im Blick haben muss, was in der Praxis alles da vorrätig sein muss und womit wir arbeiten und so weiter.
Also habt ihr euch da aufgeteilt. Und wie ist es in der täglichen Arbeit? Also da, weiß ich nicht, einer vielleicht am Telefon, der andere sitzt vorne am Empfang.
Also wir haben zwei am Empfang und eine im Labor. Und eigentlich, wir könnten vier Helferinnen sein, dass eine im Labor mithilft oder halt dann ein rotierendes System, dass man dann seine Sachen mal bearbeiten kann, seine Schreibsachen. Aber man darf nicht vergessen, bei so vielen Helferinnen ist auch immer jemand im Urlaub. Und das bedeutet eigentlich, ist das toll, wir haben eine dann im Urlaub, drei arbeiten dann als Helferin dann. Und das ist ein gutes System. Es sind vielleicht drei, vier Wochen, wo wir mal vier Leute sind im Jahr.
Also, und sonst wie viele Ärzte seid ihr?
Meine Frage auch.
Genau, also es arbeiten immer zwei Ärzte oder häufig zwei Ärzte. Und aber wir haben jetzt eine Ärztin, die hat ihre Stunden reduziert und hat dafür noch eine Ärztin angestellt. Und Mal schauen, was das noch so bringt, ne? Vielleicht noch mehr, aber.
Also drei dann.
Genau. Ja. Aber würdest du auch zustimmen, dass man einfach auch weniger Arzthelferinnen in der Allgemeinarztpraxis braucht, weil man eben beim Kinderarzt, wenn man das jetzt vergleicht, braucht man ja irgendwie Hilfe bei der Blutentnahme. Also nehme ich ja meistens das Blut ab und brauche ja noch eine Hilfestellung. Mhm. Dann für die Vorsorgen, das muss irgendwie vorbereitet werden. Mhm. Messen, wiegen und so weiter. Ich kann ja nicht sagen, irgendwie so einem zweijährigen Kind, geh du mal schön auf die Waage und sag mir mal, wie viel du wiegst. Würdest du sagen, dass man da schon beim Allgemeinarzt einfach weniger Personalkosten hat, weil es klingt für mich jetzt eher mal erstmal wenig. Also
nee, wir haben ja auch unsere Aufgaben. Es ist ja
genau,
so,
aber
dass
ihr seid
wir
ja, ihr seid denn ja letztlich, seid ihr vier Vollzeitkräfte? Nein.
Nein, ich bin mit 35, also es sind alles Teilzeitkräfte.
Ja.
Ne, und wir haben unsere wahnsinnige Belastung an der Anmeldung.
Das glaube ich, die Belastung, dass die da ist, glaube ich.
Und da arbeiten halt zwei und die sind auch ohne die geht's nicht. Also wir haben wirklich da reichlich zu tun.
Und wer bedient das Telefon?
Im Wechsel, also die eine und die andere.
Okay.
Ne? Das ist dann immer im Wechsel, weil man hat ja auch immer mal jemanden vorne, den man bearbeitet.
Ja.
Und dann ist die andere vielleicht jetzt gerade mit ihrem vorne durch, dass sie dann jetzt das Telefon übernimmt und so weiter.
Und ich sag mal so Impfungen und so vorbereiten, oder das ist ja bei uns irgendwie so Tagesgeschäft.
Das machen komplett die Helferin alleine.
Die Ärzte.
Die Helferin.
Ah, die Helferin machen die Impfung?
In Auftrag der Ärzte.
Ja.
Okay. Das Einzige, was die Ärzte machen müssen, sind die Impfbücher unterschreiben.
Und wer macht das dann, wenn ihr nur zu dritt seid? Also zwei sind an der Anmeldung,
die
eine
im Labor.
Ist im Labor. Ah ja, okay. Aber
im
das
Labor
ist,
oder wenn die halt im Labor richtig viel zu tun hat. Also wenn wir jetzt einen Notfall mal haben und Notfälle kommen ja beim Allgemeinarzt oder Hausarzt schneller mal vor, dann springt noch die eine von der Anmeldung mit ein, wenn es nötig ist. Ne? Dann kann man sagen, hey, ich brauche jetzt hier mal jemanden. Ne? Das ist genau. Oder wenn man merkt, dass die jetzt gerade eine Blutentnahme nach der anderen im Labor hat und eigentlich da jetzt schon Leute im Charge sind, weil die Ärzte hier auch manchmal aus ihren Zimmern rausschicken und sagen, hier, die muss auch nochmal Blutentnahme und EKG haben. Das macht hier alles im Labor, also EKG und so weiter. Und wenn dann jetzt die Impfung dann auch dazu kommt, dann guckt man manchmal nach oder eine Urinuntersuchung ist, dass wir dann sagen, ja, okay, ich gehe jetzt einmal ganz kurz dorthin, mach das einmal ganz kurz und dann ist auch wieder gut, dann bin ich gleich wieder hier. Mhm. Das geht ja schnell.
Ja, okay.
Einmal rein mit der Impfung, fertig, aus.
Ja, genau, aber es zeigt ja schon natürlich, dass sie wesentlich mehr Patienten schafft, also wesentlich mehr Blutentnahmen. Also dass man es halt, genau, man kann es halt eigentlich nicht vergleichen. Man kann es nicht vergleichen.
Ja, also wir haben ganz schön Durchlauf.
Genau, und dass es in der Kinderarztpraxis natürlich gar nicht möglich ist. Und da ist wieder diese Unfairness, finde ich, von der Abrechnung her letztlich, ne? Dass so eine Blutentnahme
kannst du ja im Prinzip nur bei den Privatpatienten dann sagen, gut, wir steigern es jetzt hier, weil wir halt zu zweit dieses Kind festhalten müssen. Ja, alleine Blut abnehmen geht ja fast gar nicht, sei denn, die sind schon irgendwie Teenager.
Mhm. Impfung
Impfung auch, genau, wir impfen auch immer zu zweit. Mhm. Also das ist schon was, aber das bildet die Kassenabrechnung ja gar nicht ab.
Gar nicht.
Dafür kriege ich ja leider nicht mehr Geld.
Nee.
Also,
ja. Aber das ist, stimmt schon. Also da beim Kinderarzt braucht man eigentlich sehr viel mehr Helferin.
Und es dauert auch vieles halt einfach länger, ne? Weil so ein Kind kann man nicht sagen, jetzt atme mal ein und aus und ich horch ab und höre gleich, Mensch, irgendwie hat eine Lungenentzündung, sondern ich lenke es ab, ich spiele irgendwas, man pfeift, man versucht ja irgendwie, dass es nicht weint. Und das ist auch gut, das bringt auch Spaß, ne? Aber das müsste meines Erachtens ganz anders abgebildet werden. Mhm. Also das geht halt nicht mal zack, zack, zack. Dann hat man vielleicht auch noch eine Anamnese, dann sagt der Vater, es war so und die Mutter, nee, es war ja eigentlich eher so. Und es ist, wenn man jetzt einen Erwachsenen da kommt, ich gehe zum Arzt und ich sage dem, ja, ich habe solche Kopfschmerzen, ich habe seit 3 Tagen Fieber und ich glaube irgendwie, keine Ahnung, im Hals ist was so, Punkt. Ne? Und beim Kind ist natürlich anders, doch gar nichts, schreit und man hat erstmal ein bisschen zu tun, was den Job auch attraktiv macht.
Wobei ich jetzt mittlerweile mitgekriegt habe, wenn die Leute dann zum Arzt kommen, stellt man dann hinterher fest, der kommt nicht nur wegen dem.
Nee, das stimmt.
Die haben dann meistens doch irgendwie einen riesen Lächs hinten dran. Und was fischt man nicht manchmal für Patienten raus, denen es jetzt gerade richtig schlecht geht und sagt, ach, ich habe ja eigentlich nur ein bisschen das und das. Und dann denkt man, okay, du bist der Nächste, der in die Klinik kommt. Also das haben wir auch. Das ist irgendwie, das hält dann auch auf. Und also, ja, aber ich gebe dir recht.
Es ist planbarer wahrscheinlich, oder?
Nein.
Nee, es ist nicht.
Nein,
okay.
Nein. Wir haben viel mehr, also ich war erstaunt, wie viele Herzinfarkte so durch den Tresen gehen.
Ja, okay.
Also
ja.
Das ist.
Und so Akutpatienten, also wie macht ihr das? Die rufen an dem Tag an und bekommen die dann an dem Tag einen Termin? Oder also
wir versuchen es an dem Tag oder am Folgetag. Das versuchen wir schon wirklich für Akutleute.
Ja. Und habt dann auch so Infektsprechsprechstunden, richtig?
Nein,
oder kommt
die kommen dann dazwischen.
Ja,
also
okay.
Beziehungsweise wir versuchen, die so ein bisschen am Ende der Sprechstunde rauszuziehen. Das macht das Lüften ja ein bisschen leichter.
Ja.
Genau, und auch sind wir immer noch sehr vorsichtig. Die tragen dann Maske,
ja.
Die klingeln dann. Das hat man ja beim Kinderarzt nicht so die Möglichkeit dann, ne? Die brauchen ja keine Maske tragen und so. Also da sind wir schon noch vorsichtig und so weiter, wobei viele Patienten muss man das noch.
Das hat sehr gut, man will sich ja selber auch schützen und ja,
ja eben.
Die Patienten, die da auch teilweise dann wirklich krank sind, das haben wir jetzt ja bei uns nicht so viel, ne? Dass wir wirklich multimorbide Patienten haben, also die viele Erkrankungen haben, die sich dann nicht mit irgendwas anstecken
und
sollen.
Das ist tatsächlich auch etwas, die multimorbiden sind welche, die wirklich viel Zeit bei uns brauchen. Ne? Aber wir haben ja auch, man darf nicht vergessen, wir haben wirklich zum Teil todkranke Menschen bei uns. Ne? Also ich hatte vorher die Geburt, jetzt habe ich das andere.
Ja, spannend.
Wir begleiten ja auch, also meine Chefinnen sind beide palliativ
ja.
unterwegs und begleiten die auch wirklich bis zum Ende. Und das ist etwas, was natürlich auch sehr zeitaufwendig ist und ja, sehr schwer. Also das war für mich eine Riesenumstellung. Also
und wie geht ihr damit um, auch im Team? Also gibt es da irgendwie auch Supervision für euch, dass ihr damit? Nein.
Nein. Nein. Also irgendwie gewöhnt man sich daran. Es ist ganz schlimm zu sagen, aber es ist
ja,
also.
Das gehört ja zum Leben dazu, irgendwie also, wahrscheinlich.
Es gibt einen Patienten, wo ich ein bisschen knapp sah, dass der nicht mehr da ist, aber das ist, weil ich den sehr gerne hatte. Aber sonst ist das irgendwie ganz.
Ja. Gehört es dann dazu, ja. Und sag mal so, also sag ich mal perspektivisch, wie siehst denn du in der Zukunft euren Beruf, sag ich mal, als Arzthelferin, jetzt MFA? Denkst du, das bleibt so oder was wird sich da verändern? Ich habe tatsächlich jetzt gehört, dass es einen Arzt gibt, auch in Kiel von einer Kollegin, der ist jetzt kein Kinderarzt, sondern hat ein anderes Fachgebiet, der hat sich wirklich so komplett umgestellt, ich konnte das gar nicht glauben, der hat eigentlich, glaube ich, gar keine MFAs mehr, sondern da kommst du hin und dann hast du vor der Tür so ein
EC-Automaten,
so ein Roboter, da steckst du dann deine Karte rein und dann geht die Tür auf, dann kommt man da wohl angeblich rein und ja, und das, was gemacht werden muss, macht der Arzt dann irgendwie alles selber. Und das ist auch jemand, der ist jetzt nicht irgendwie kurz vor der Rente, sondern macht das so ganz absichtlich anscheinend, weil er ja keine MFAs jetzt so hat. Und das fand ich irgendwie ganz verrückt. Ich kann mir das für uns Kinderärzte gar nicht vorstellen.
Aber ich glaube, für die Hausärzte kann ich es mir auch nicht vorstellen, weil man ja da auch viel, zum Beispiel habe ich ja beim Kinderarzt sehr schnell gelernt, wenn die vor mir stehen, dann habe ich ein ganz großes Ohr, um zu hören, wie die Kinder sich anhören bei der Atmung. Das hatte ich jetzt letztens lustigerweise am Freitag auch wieder bei einem Patienten, wo ich Blut abnehmen musste und dachte, du hörst dich auffällig an. Und tatsächlich war es dann auch so, der hatte dann eine Sauerstoffsättigung von, 93 oder sowas. Also das war wirklich nicht berühmt. Der sollte dann auch in die Klinik. Also es ist schon spannend. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da eingespart werden können in diesen Bereichen. Ich denke mal, auch bei H&O-Arzt stelle ich mir das schwierig vor, dass das ohne geht, wenn gerade Hörtests oder so, aber beim Orthopäden weiß ich auch nicht. Da habe ich ja auch mal eine Zeit lang gearbeitet und das weiß ich nicht. Also da gibt's ja immer noch Verbände, macht die dann der Chef? Also oder so.
Ja,
also
wahrscheinlich.
Ich glaube, es geht dahingehend, wäre es halt schön, wenn man gewisse Aufgaben halt quasi an die KI oder wie auch immer abgeben kann, die auch nicht wirklich, die zwar zeitraubend sind, aber nicht wirklich erforderlich, so dass man für die wirklich wichtigen Sachen einfach auch ein bisschen mehr Zeit hätte, ne? Und vielleicht auch dann mehr Personal und nicht immer so am Limit ist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass gewisse Dinge da dann wirklich schematisiert ablaufen, wie war das schon mal im Quartal da, diesen ganzen Kram, diese ganzen Dokumente, dass sowas schon, ja, outgesourced werden kann. Letztlich diese redende Medizin, die ich glaube ich sowohl beim Kinderarzt als beim Allgemeinarzt vorliegen, die nicht. Also es gibt zwar am wenigsten Geld für diese Ärzte, das haben wir letztens auch, habe ich auch in einem Podcast gehört mit dem CEO von der Techniker, der sieht das auch so, das ist auch nochmal so klargestellt und aber ich glaube, da wird es auch schwierig mit den Einsparungen, weil man da eben doch.
Da kann ich auch noch ein ganz kurz.
Erzähl was.
Wir sind ja alle so ein bisschen aufgeregt vor der EPA.
Elektronische Patientenakte, genau.
Ja, genau. Ja. Und das war ganz witzig. Ich hatte einen Patienten, weil ich hatte gerade ein Video mir angeschaut gehabt, wie das dann laufen soll bei uns in der Praxis und hatte einen Patienten aufgerufen und stellte fest, der hat im Grunde genommen bei seiner Krankenkasse damals schon das so ein bisschen einrichten lassen. Ihm fehlte aber noch der Code oder das endgültige Freischalten. Aber es war anders als bei allen anderen, und es war lustig, dass ich genau den rausgefischt habe. Es war anders als bei anderen war es gesperrt, 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 gesperrt. Bei ihm war es aber so ein, wir brauchen nur die Ziffer. Und ja, dann bin ich also zu ihm hin und habe gesagt, hier, das und das und das, ich würde gerne mal bei Ihnen Mäuschen spielen, wie das denn ausschaut. Mhm. Und dann hat er gesagt, dass er das versucht hat mit seiner Krankenkasse. Es war aber so unsagbar schwierig, da überhaupt durchzukommen. Das ist also jetzt, bis zu jetzt ist es ja noch super schwer für Patienten, da ranzukommen. Mhm. Und er hat sich aber dann da durchgeboxt, weil ich ihn drum gebeten habe. Ich habe ihn echt lieb dafür. So, und dann hat er mir erzählt, ich hatte, hat mir telefoniert und dann hat er mir erzählt, es ist ja unglaublich, wie wenig Geld ihr kriegt. Also ich da haben die Patienten können also da dann auch selber sehen, was wurde verordnet. Die letzten 10 Jahre hat er erzählt. Die letzten 10 Jahre hat er gesehen, was verordnet wurde, was für Diagnosen gestellt wurde, was eine OP kostet, was der Besuch beim Arzt kostet. Wir haben, pro Arztbesuch hat er wohl nur 36 Euro bezahlt. Also wenn der bei uns dann war. So.
Ja, bildet
und er sagt, er, das ist unglaublich, weil ihr habt so viel gemacht für mich. Ihr wart so viel da. Und ich bezahle nur 36 Euro? Da bezahle ich bei jedem Einkauf mehr.
Also, ja. Aber toll, dass das so offensichtlich.
Okay, das wusste ich gar nicht, dass man das so ganz genau.
Wir hätten viel mehr die Patienten vorher mal sagen sollen. Geht zu eurer Krankenkasse, lasst das freischalten, nimmt die Dokumente dann, das ist alles drauf. Wir hätten es denen schmackhaft machen müssen, weil sie dann nämlich sehen, wie viel eigentlich man nur dafür bekommt.
Mein Mann, Alex, meinte ja mal spaßeshalber auch, man müsste eigentlich, wenn die Patienten rausgehen, so eine Anzeigetafel haben. Und da müsste da drauf stehen, was man gerade verdient hat. Vielleicht auch gar nichts, vielleicht hat man auch Minus gemacht, weil man gar nichts mehr abrechnen kann. Weil die meisten wissen das nicht. Ne? Die Privaten kriegen ihre Rechnung und die ist ja auch dann immer eher so ein bisschen hoch, sag ich mal. Was heißt hoch? Ich sag mal, meistens ist es wirklich dann auch dementsprechend, was man geleistet hat. Bei Kinderärzten jedenfalls, finde ich. Bei anderen Ärzten auch mal mehr. Aber das ist interessant und das wusste ich auch nicht, dass sie das durch die elektronische Patientenakte sehen. So, wir haben jetzt auch schon hier 45 Minuten geredet.
und noch
meine Frage wäre vielleicht noch mal so ein bisschen... was würdest du jetzt jemandem raten, der irgendwie MFA werden möchte? Oder würdest du überhaupt noch dazu raten? Möchtest du deinen Beruf noch so ein bisschen bewerben? Weil du hast mir vorhin schon mal gesagt, Mensch, alles ist so negativ und alles ist irgendwie so doof und eigentlich ist es ja ein schöner Job und du möchtest auch was Positives dazu sagen. Ich finde, du verkörperst auch, dass es positiv ist und dass es dir am Herzen liegt. Vielleicht nochmal so, ja, so Tipps oder was dir so noch auf der Seele liegt, was du noch loswerden möchtest.
Ja, genau, das wäre auch nochmal meine Frage gewesen. Das würde ich auch spannend finden. Vor allen Dingen, weil wir hatten ja im letzten Jahr, war das im letzten Jahr auch so eine Kampagne, ne?
Ja.
Mit MFAs, wo wir
bei den
bei den Kinderärzten zumindest, wir hatten viele Aushänge, wo dann tatsächlich Werbung gemacht würde für den MFA-Beruf und sowas, haben wir zumindest bei uns auch ins Wartezimmer gehängt und so.
Mhm. Mhm. Also, es ist ein schöner Beruf. Man hat ja alles. Also ich habe einen Bürojob, ich habe das mit dem Patienten, dem Umgang, ich habe ja das Call-System, ich bin Callcenter. ich habe unheimlich immer gerne Verbände gemacht früher. Jetzt mittlerweile weniger. Tipp Kubitus und solche Sachen. Aber trotzdem, es ist ja schön. Was mag ich noch so gerne? Also es ist, der ist so vielseitig, dieser Beruf. Es ist auf jeden Fall nicht langweilig. Mhm. Auf jeden Fall nicht langweilig. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals gelangweilt habe. Was habe ich denn noch so zu berichten? Eigentlich, wenn man denn den lieben Chef hat, also das ist ja auch noch so eine Sache, ob man den netten Arzt erwischt, dann kann es ein unheimlich schöner Beruf sein, wenn man als Team zusammenarbeitet. Also bis jetzt, toi toi toi, hatte ich immer tolle Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Egal, ob beim Kinderarzt oder jetzt Allgemeinmedizin. Und wenn es nicht passt, gibt es genügend Möglichkeiten, genügend Arztpraxen, tolle Fachrichtungen. Jeder hat so wo man sich wiederfinden kann. Ich finde, Neurologe könnte auch total spannend sein, ne? Oder, oder letztens im Podcast mit Anneke Bauer, das dachte ich, oh mein Gott, ich wäre gerne ihre Arzthelferin.
Sie ist eine Kinder- und Jugendpsychiaterin gewesen,
genau. Also das,
Und was würdest du sagen? Du hast ja, glaube ich, auch schon in der Klinik gearbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe.
Eine Praxis, die sehr dicht angebunden ist.
Ah, okay. War und von der Arbeitsbelastung her, was würdest du da sagen, wo war das?
Das hat mir nicht so gefallen, weil das so unübersichtlich war.
Okay. Hm.
Das war nicht meins. Ich bevorzuge kleine, kuschelige Arztpraxen mit Patienten, die, also das heißt ja immer, dass man sich das wünscht, dass man den Patienten persönlich kennt. Also wenn man da mal einen kleinen Schnack mit einem Patienten haben kann, ja, wir können nicht zu lange reden, aber wenn man mal da ist, die kleine Omi, die dann da um die Ecke kommt und dann irgendwie einem sich freut, dass sie mal mit jemandem reden kann, weil sie sonst den ganzen Tag alleine sitzt, ist schon schön.
Schon nett, ja,
das ist auch wirklich was fürs Herz. Also es ist ein Herzberuf, ein absoluter Herzberuf.
Ja, super Schlusswort wahrscheinlich. Ne? Ich fand das sehr spannend und ja, ich danke dir, Sabrina,
Dank.
Für die Einblicke und auch irgendwie für mich neuen Einblicke nochmal. Ja, es war ein tolles Gespräch, fand ich, und ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter und wir freuen uns über Feedback und Gastvorschläge. Schreibt uns einfach eine Mail an team@gesundheitszone.info oder diskutiert mit im forum.gesundheitszone.info. Bis nächste Woche.